ARD. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Mein inneres Kind steht neben mir und drückt mich. Und da kriege ich Tränen in die Augen.
Diese Gitarre, Wahnsinn. Ne? Ja. Ich kriege schon wieder Gänsehaut, wenn ich daran denke.
Es ist eine wahnsinnig schöne Bildsprache, immer wieder, die er benutzt.
Mein Schlagzeuger hat schon gemeint, sei du so lieb und klatsch du nicht mit.
Aber stell dir mal vor, der hätte plötzlich Hänschen klein da reingekomponiert. Ja.
Er hatte Samstag seine Badezeit und die müsste er mittags dann von 12 bis 3 voll ausgekostet haben.
Wow, ist das intensiv.
Noch nie hat jemand poetischer einen Rasensprenger beschrieben. Ich bin Frank König, hallo. Es gibt kein Album, welches so oft von euch vorgeschlagen worden ist wie dieses hier aus dem Jahr 1985. Es ist das mit dem ikonischen Schlagzeugbreak drauf. Klar, man erkennt es allein an diesem Drumbreak von Ian Mosley. Marillion mit ihrem Superhit Kaylee vom Konzeptalbum Misplaced Childhood. Die vielleicht perfekteste Mischung aus Pop und Prog, die es je gegeben hat. Man nennt es auch Neoprog. Was genau das ist, besprechen wir auch gleich. Und wenn dann noch ein Kinderlied dazu kommt, wird gleich noch ein Hit draus. Lavender. Komplex und trotzdem eingängig wie ein Kinderlied. Das muss bei diesem Album passen, denn es geht genau darum. Es ist eine Geschichte vom Erwachsenwerden, vom Abschied von der Kindheit und wie man wieder in Kontakt kommt mit dem inneren Kind. Oder, um in der Symbolik des Albums zu bleiben, die Suche nach dem Herz der Kindheit. Das ist in der Tat manchmal komplex und dann auch wieder einfach wie ein Kinderlied. Genau wie die Songs auf Misplaced Childhood. Markus Lambrecht hat an meilensteine@swr.de geschrieben. Er schreibt: Ich kenne keine drei aufeinanderfolgenden Songs eines Albums, die so fließend und stimmig ineinander übergehen wie Pseudosil Kimono, Kaylee und Lavender. Außerdem geschrieben hat uns Marco Güterlein, Uwe Miete, Peter Konetschnik, Jörg Reutershahn, Markus Lange, Sven Klötzke, Michael Schwarzbrunn und Nico Würsching. Und der schreibt: ein Kultalbum, das Musikgeschichte geschrieben hat, zu den bedeutendsten Werken der Neoprog-Ära zählt und mich seit meiner Jugend begleitet. Ich selbst habe mir vor 11 Jahren einen Jugendtraum erfüllt und darf dieses Album mit meiner Marillion Tribute Band Forgotten Sons seitdem in der ganzen Republik live aufführen. Hätte auch selber erzählen können. Wir sind nämlich hellhörig geworden und haben jetzt einen Tribute-Fisch in unserer Show. Herzlich willkommen, Nico.
Hi.
Und wer sich nun fragt, wie die Band Forgotten Sons von Nico klingt, hier eine Hörprobe. Live-Mitschnitt der Forgotten Sons mit Nico Würsching, eine deutsche Marillion Tribute Band, finde ich super klasse. Wie kommt man auf die Idee, sich dieser Herausforderung zu stellen, Nico?
Ja, es ist so, dass ich seit 1984 Fan von Marillion bin. Mhm. Da kam ich über einen Freund mit Marillion in Berührung und damals war ich aber noch weit entfernt davon, irgendwie Musik zu machen. Ja? Ich habe Heimorgel gespielt, so klassisch, habe auch gern gesungen, aber mein Schullehrer damals hat zu mir gesagt, du kannst nicht singen. Aha. 91 habe ich mich dann aber dann trotzdem getraut und wir haben so bei uns im Ort gab es eine Kerwe und da haben wir so eine Kerwe-Band ins Leben gerufen und da habe ich auch mitgesungen und da war auch mein Cousin dabei gewesen und der Jörg hat gemeint, deine Stimme, die klingt so ähnlich wie die vom Fisch. Lass uns doch mal den Anfang von der Misplaced Childhood für unseren Auftritt ins Programm nehmen. Ja. Das haben wir gemacht und es kam beim Publikum an, Ende der 80er. Mhm. Und irgendwann hatte ich den Traum, ich will dieses Album ganz aufführen. Ja? Also das hat mich vom ersten Ton an, wie ich mir das gekauft habe, hat mich das fasziniert. Den Traum habe ich immer irgendwie so im Hinterkopf gehabt und bin dann auf eine Band gestoßen, die auf ihrer Homepage ganz groß Werbung dafür gemacht haben, dass sie die Misplaced Childhood aufführen wollen. Und da habe ich gedacht, die Säcke, die machen genau das, was ich schon immer machen will. Und habe ich gesagt, jetzt rufe ich die an. Ja. Hab Kontakt aufgenommen, wir haben eine Probe vereinbart und dann war relativ klar, da machen wir ein Projekt draus und probieren das. Und seitdem gibt es die Forgotten Sons.
Super. Ja. Was plant ihr so für die Zukunft?
Anlässlich des 40. Geburtstag der Misplaced Childhood haben wir uns jetzt für den September was Besonderes vorgenommen. Wir sagen sogar, es ist wahrscheinlich eine Weltpremiere. Wir haben uns mit 4 Streicherinnen verstärkt und wollen das ganze Album mit so einem klassischen akustischen Set eine festliche Variation davon bringen. Wir hoffen, dass das dann auch ankommt.
Das klingt super. Wir verlinken euch natürlich in unseren Show Shownotes. Und ja, was lernt man daraus? Man muss nicht immer alles glauben, was die Lehrer einen für die Zukunft prognostizieren. Das war bei mir so ähnlich. Aber wir wollen nicht weiter auf das Thema eingehen. Aus der SWS Musikredaktion ist unsere Spezialistin für Rockopern und Konzeptalben dabei. Katharina Heinius ist das. Hallo Katharina.
Hallo.
Mit Erscheinen dieser Meilensteine-Folge ist es, Nico hat es ja gerade schon erwähnt, 40 Jahre her, dass Misplaced Childhood am 17. Juni 1985 in die Plattenläden gekommen ist. Bei uns in der BRD war der 17. Juni ja damals ein Feiertag. Anzunehmen, dass es dann bei uns ein paar Tage später war. Wenn ich an 1985 und Marillion denke, dann kommt mir zuerst unsere Studienfahrt in der Jahrgangsstufe 13 in den Sinn. Damals, kurz vorm Abi, ging es mit dem Englisch-Leistungskurs nach Northumberland in das kleine Örtchen Belfort, nicht weit entfernt von der schottischen Grenze. Ein Ausflug hat uns damals zur Partnerstadt nach Edinburgh geführt. Nicht nur, dass wir da ganz nah an der Heimat von Marillion-Sänger Fish waren, wir hatten auch einen sehr großen Marillion-Fan dabei, Roland. Er wollte sogar mehr oder weniger heimlich ausbüchsen und ein Marillion-Konzert in Edinburgh erleben, was dann aber leider nicht stattgefunden hat. Der Soundtrack zu dieser Studienfahrt, der klang natürlich so. Damals war mir persönlich gar nicht klar, wie dicht die Geschichte, die das Album erzählt, an meinem Leben als 19-Jähriger dran war. Misplaced Childhood kann man ja sehr mehrdeutig übersetzen. Vertane, verpasste, verlegte, verdrängte Kindheit. Es geht ums Erwachsenwerden, Verlieben, Liebeskummer, die Kindheit in Liebe verabschieden, sich des inneren Kindes bewusst werden. Das ist echt krass. So viel steckt da drin. Ich war damals ehrlich gesagt eher arrogant drauf. Was will denn dieser Fish, dieser Peter Gabriel für Arme eigentlich? Aber hey, Genesis haben zu der Zeit längst seichten Pop gemacht, natürlich ohne Peter Gabriel. Und Marillion haben mit Misplaced Childhood gezeigt, dass man Pop und Rock 1985 zusammenbringen konnte. Inzwischen ist Misplaced Childhood eines meiner absoluten Lieblingsalben geworden. Kleine persönliche Einlassung von mir zu 1985 war das.
Die Meilensteine sind eine Produktion von SWR1.
Naja, was sonst noch geschah? Klar, Live Aid, das bis dahin größte Benefit-Konzert der Geschichte, findet gleichzeitig in London und Philadelphia statt. Fast alle sind gekommen, Marillion sind in dem Fall aber nicht dabei. Michael Gorbatschow wird Generalsekretär der KPDSU. Das Wrack der Titanic wird 1985 entdeckt und das Greenpeace-Schiff Rainbow Warrior wird vom französischen Geheimdienst im Hafen von Auckland versenkt. Es sollte zum Mururoa-Atoll fahren, um gegen französische Atomtests zu protestieren. In Hessen gibt es die erste rot-grüne Regierung auf Landesebene. Der designierte Umweltminister Joschka Fischer kommt mit Turnschuhen zur Vereidigung. Damals unerhört, heute Kult. Die Teile stehen übrigens im Ledermuseum in Offenbach. Am Tag des Erscheinens von Misplaced Childhood war in Deutschland diese Nummer hier auf Platz 1. Paul Hardcastle mit 19. Eine Auseinandersetzung mit dem Vietnamkrieg. Es geht um junge GIs, die damals mit im Schnitt 19 Jahren in den Krieg zogen. Viele sind nicht zurückgekommen. Der nächste 1985er Meilenstein, über den wir hier sprechen, ist Mitte September. Hounds of Love von Kate Bush. So, jetzt aber zurück zu Misplaced Childhood. Erzähl uns die Vorgeschichte, Katharina.
Wo fange ich da an? Also ich fange erstmal bei der Band an. Ich erzähle erstmal ganz kurz die Bandgeschichte oder zumindest so, wie wir sie auch heute jetzt auch im Nachgang wahrnehmen. Also die Band hat sich ja Marillion oder Silmarillion, muss man sagen, haben sich ja 1979 gegründet in Aysbury und sie haben erstmal ja instrumental angefangen. Sie haben instrumentale Songs gespielt, Silmarillion. Der Bandname kommt von einer Sammlung unvollendeter Werke von Tolkien. Die hat sein Sohn tatsächlich rausgegeben, 77, und hatte die Aufgabe, diese Werke seines Vaters zu vervollständigen. Das hat er auch gemacht. Und dieses Buch ist praktisch die Vorgeschichte der Herr der Ringe Trilogie und der Hobbit ist ja dann noch davor. Und Silmarillion ist noch die Vorgeschichte davor. Wir begeben uns also schon im Bandnamen Richtung Mystik, Fantasiewelten und so weiter. Marillion ist im Prinzip dann die Kurzform von Silmarillion. 1981, am 2. Januar, das kann man sogar ziemlich genau datieren, ist dann Fish eingestiegen. Also man unterteilt Marillion eigentlich in zwei Phasen, kann man sagen. In die Fish-Phase, die ging dann bis 1988, September 88 ist Fish ausgestiegen. Und im Februar 89 kam Steve Horgatt dazu. Das ist dann die zweite Marillion-Phase. Mhm. Und die sind auch sehr unterschiedlich. Man kann wirklich bei dieser Band sagen, zwei Phasen, Fish-Phase, Steve Horgatt-Phase. Mhm. Das ist der Höhepunkt der Fish-Phase. Das ist das dritte Album, das Fish mit Marillion macht. Und Misplaced Childhood ist aber auch poppiger als die Vorgängeralben, das kann man auch sagen, und hat auch neue Fans generiert. Also sie haben den Prog-Rock eigentlich in einer neuen Generation präsentiert und die Generation hat es gerne aufgenommen.
Hat vor allem auch viele Frauen für Marillion begeistert, also auch das merken wir bei unseren Konzerten.
Das Konzept hat sich wohl Fish alleine überlegt. Es kam ihm.
Überlegt, ist gut.
Ja.
Es überkam ihm
in einem 10-stündigen Acid-Trip, wie er selbst sagt. Da erschien ihm das Kind hinter ihm, das innere Kind. Wir sprechen gleich drüber, was es wohl ist. Und da entstand das Konzept.
Auch schon in dem Trip in Uniform, ne?
Ja, genau, ja. Genau. Und da entstand dieses Konzept eben über Misplaced Childhood. Und mit diesem Konzeptgedanken sind sie dann in die Hansa Studios gegangen nach Berlin. In einer Zeit, in der Berlin noch geteilt war. Mhm. Also 85, März bis Mai 85 waren sie in Berlin. Und das war eine gute Zeit für sie. Zumindest ist es das, was sie so auch viele Jahre später auch noch in Interviews erzählen. Sie waren abgeschlossen von der Außenwelt. Sie waren wie so in so einer Art Kokon. Sie hatten keinerlei Ablenkung. Fish hat auch mal in einem Interview gesagt, das deutsche TV-Programm war so schlecht. Also er kann ja ein bisschen Deutsch, ne, muss man sagen, über viele Jahre. Hatte ja auch häufig deutsche Frauen.
Er hat ja auch in Deutschland gewohnt eine Zeit lang, in der Nähe von Karlsruhe.
Mhm. Genau, also sie waren praktisch 2 Monate von ihrer Außenwelt abgeschieden und waren für sich und haben dieses Album konzipiert und haben wohl auch in einer Woche diese erste Seite komplett geschrieben und dann kam die zweite Seite. Also sie sind auch mit dem Konzept entsprechend im Studio vorgegangen. Produziert hat das Album übrigens Chris Kimsey und der hatte damals echt auch schon einen Namen. Der hat schon mit Peter Frampton Alben produziert, mit den Stones hat er gearbeitet und in der Zeit auch Joan Jett and the Blackhearts gemacht. Also der wusste schon auch, was im Radio funktioniert. Mhm. Und das war, glaube ich, der Link auch, warum Marillion möglicherweise im einen oder anderen Moment auch auf ihn gehört haben, was Komposition und Arrangement und Produktion betrifft, weil sie wollten ja auch genau das, auch ins Radio mit ihren Songs. Und so sind sie ja auch zum Teil angelegt. Natürlich nicht alle, aber sie haben ja trotzdem einige Singles, obwohl sie am Anfang dachten, sie kriegen gar keine Singles aus diesem Album raus. Weil am Anfang hieß es, sie wollen 2 große Songs machen. Also die A-Seite sollte ein Song sein und die B-Seite sollte ein Song sein.
Das wie im Rock, ja, wie im öfter.
Das, ja, oder so Supper's Ready nochmal irgendwie, 20 Minuten nochmal irgendwie aufgegriffen. Aber sie haben es trotzdem geschafft, dass man aus diesen Seiten, die ja trotzdem zusammenhängen, wir sprechen gleich drüber, einzelne Ausschnitte als Singles veröffentlicht werden konnten. Und das ist, glaube ich, auch ein Verdienst von Chris Kimsey, der eben auch der auch wusste, was eben im Radio funktioniert.
Nico, warum ist Misplaced Childhood für dich ein Meilenstein?
Der erste Grund ist einfach, es ist ein wunderschönes Album, Musik für das Herz und die Seele.
Ja.
Und es hat schöne Melodien, ein toller Sänger, der damals in absoluter Höchstform war, dann mit Steve Rothery einen Gitarristen, der bei mir ganz oben steht und da wunderbare Melodien spielt. Und dann ist es halt auch das Album, das mich seitdem es erschienen ist, also ich habe es glaube ich 2 oder 3 Tage später in Frankfurt auf der Zeil gekauft und seitdem ist das mein ständiger Begleiter. Ja, also es gehört zu den 2 Alben im Auto früher, als es noch kein Spotify oder sowas gab. Welche Kassette legst du rein, wenn gar nichts ging? Entweder die Dark Side of the Moon oder eben Misplaced Child von Marillion. Ja, also das sind so die Gründe.
Könnt ihr euch jetzt beides bei den Meilensteinen auch anhören. Ja.
Und dann so im Nachhinein noch so ein Grund eben, weil ich mich in dem Album auch wirklich teilweise wirklich wiederfinde.
Ja, da gibt's, ich glaube, das ist
Kaylee, diese Liebe, für die man geschwärmt hat und die sich nicht erfüllt hat oder wie man als White Boy damals selbst eben bei mir durch die Straßen an der Bergstraße rumgezogen ist. Ja. Also ganz viele Dinge, die da, und irgendwie habe ich dann auch festgestellt, behaupte auch immer, dass ich das Kind in mir immer trage. Aha. Und das ist bis heute so. Also deshalb ist das so ein Stück, wo ich sage, ja, das ist auch so ein Teil meines Lebens.
Das wird man heute vielleicht noch das ein oder andere Mal feststellen, dass das Album so eine Art, ja, fast schon Therapiequalität hat, ne, wenn man das eigene innere Kind entdecken möchte. Den Meilensteine-Podcast gibt es auch in der ARD-Audiothek und wer ihn abonniert, verpasst keine Folge. Und wer mal bei einer Aufzeichnung der Meilensteine dabei sein will, kann gerne zu uns kommen. Am 25. Juli und am 1. Juli 2025 zeichnen wir im SWR-Pop-Up-Studio in der Mainzer Innenstadt auf. Kommt gerne hin. Wo und wann das genau ist, erfahrt ihr in unseren Shownotes. Da haben wir die Veranstaltung verlinkt. Die Shownotes gibt es zuverlässig auf swr1.de. Und bevor wir jetzt noch näher aufs Konzept und Struktur des Albums eingehen, hören wir mal in den Opener rein. Da erhebt sich der Geist der verlegten, verdrängten Kindheit. Pseudo Silk Kimono.
Huddled in the safety of a pseudo silk kimono, wearing bracelets of smoke, naked of understanding. Nicotine smears long, long dry tears, invisible tears.
Katharina, da ist jemand eingehüllt in einen Kimono aus falscher Seide, als plötzlich etwas Seltsames passiert. Wie geht's los? Vor allem, wie geht die Geschichte weiter? Wie ist Misplaced Childhood aufgebaut?
Also Misplaced Childhood besteht aus zwei Seiten erstmal. Mhm. Sie haben es, obwohl ja die CD schon auf dem Markt war, muss man sagen, 85 gerade so, haben sie dieses Album für Platte konzipiert. Es gibt eine A- und eine B-Seite. Mhm. Und thematisch ist es für mich so, dass es in der ersten Seite, du hast ja schon ganz oft vom inneren Kind gesprochen, und auf der Seite A geht es für mich um die innere Heimat. Mhm. Also was prägt uns? Was formt das eigene Ich? Mhm. Darum geht es auf der Seite A. Auf der Seite B geht es für mich eher darum, wie verhalten wir uns aufgrund unserer Prägung. Mhm. Das, was das eigene innere Ich geprägt hat. Ganz grob so die Unterscheidung. Aus diesem Grund ist für mich auch die Seite A leichter, ein bisschen poppiger als Seite B. Die ist ein bisschen schwerer und ein bisschen rockiger, ein bisschen aggressiver. So die grobe Unterscheidung. Es ist so, dass Fish mit Metaphern spielt. Das möchte ich vorwegnehmen. Mhm. Also wir haben natürlich das Herz, das hast du schon angesprochen. Das sieht man ja auch auf dem Plattencover, der Junge, der das Herz am Revers hat vorne. Und wir haben oft das Element Wasser, das in ganz unterschiedlichen Aggregatzuständen immer mal wieder vorkommt. Als Regenbogen, als Regen, als Wasser, als See, als Wasserloch, an dem man sich...
Als Wassersprengler.
Genau. Also das Wasser, das von außen sozusagen immer mal wieder das Leben, das eigene Ich beeinflusst, ohne dass man etwas dafür kann. Ja. Weil das innere Ich wird ja auch geformt von äußeren Umständen. Mhm. Und dafür steht für mich das Wasser. Und dann haben wir natürlich diesen Seidenkimono, den du angesprochen hast, der so um einen liegt, so ein bisschen als vermeintliches Schutzschild.
Das ist ja auch falscher Seide.
Genau, aber was ist denn ein Kimono? Ist ja eher ein Kleidungsstück, das ein Erwachsener trägt und gar nicht das Kind. Ja. Das heißt, das Kind wird ja auch irgendwie zugedeckt, wird ja versteckt insofern. Aber es ist aus Seide, das heißt, es ist leicht. Man kann ihn auch ablegen. Was ja dann hier auch passiert. Also er ist ja, Fish ist ja auf der, dieses Kind erscheint am Anfang. Also er singt ja im ersten Song The Pseudo Silk Kimono. Er singt der Geist einer fehlgeleiteten Kindheit oder einer verdrängten Kindheit erhebt sich, um seine Meinung zu sagen. Mhm. Das heißt, er ist in diesem Acid-Trip, ja, den er gerade macht, und hinter ihm erscheint das Kind und sagt, hallo, hier bin ich, sieh mich, beachte mich. Ja. Das ist ja auch das, worum es beim inneren Kind geht. Ja. Ja, also jeder, der sich schon mal damit beschäftigt hat, mich hat das gestern richtig ergriffen, weil
mich auch.
Für mich ist das innere Kind, in den Augen, ich hatte also auch zum Teil Herzflattern und so, weil mein inneres Kind ist auch immer da. Das ist immer da. Muss immer gucken, wo es ist.
Genau.
Aber es ist immer da. Es ist manchmal muss ich sagen, geh mal nach hinten und so. Aber es ist immer da. Und wenn man sich, also, und Fish hat mich so erinnert, weil das innere Kind, das will gesehen werden. Und das hat auch Bedürfnisse. Muss jeder selber rausfinden. Ja, und Fish geht mit uns dann auf diesem Album auf die Reise. Mhm. Das innere Kind von Fish hat zum Beispiel das Bedürfnis Beziehung. Mhm. Beziehung eingehen. Und er kennt, es fällt ihm schwer. Wir haben Kaylee, ja, eine. Da geht es um das Scheitern von Beziehungen, zwischenmenschlichen Beziehungen. In Lavender geht es dann um die Kindheit. Das ist der dritte Song auf dem Album. Ja, sie sind im Park, sie haben eine Sprenkleranlage, Wasser, Sonne, Regenbogen. So klingt's. I was walking in the park, dreaming of a spark.
Noch nie hat jemand poetischer einen Rasensprenger beschrieben.
Es ist eine wahnsinnig schöne Bildsprache, immer wieder, die er benutzt. Ich singe ein Lied für dich. Eins, das ich gerne für dich geschrieben hätte. Also was macht er? Er geht, ja.
Warum ist das jetzt aus?
Ja, ja. Aber was macht er an dieser Stelle? Also dann kommt das Kinderlied. Es kommt ein Kinderlied, ein britisches Kinderlied, das er ansingt, Lavender Blue. Wir hören es auch später noch. Aber was macht er? Er geht als Erwachsener zurück in den Park, in dem er als Kind war. Er sieht die Kinder springen unter dem Regenbogen und erinnert sich an das Kind und sagt, die singen das Lied, was ich gerne für dich geschrieben hätte. Das heißt, er fängt an, das Kind in sich zuzulassen. Weil das ist ja das, was ihm erschienen ist. Das ist ein erster Step und er singt auch dann später, oh, ich werde zu dir zurückkehren, ich werde meinen Weg zu dir zurückfinden, für deine Liebe, für deine Liebe, für deine Liebe. Also es geht hier um Liebe, die Liebe zu dem eigenen inneren Kind. Das ist hier mit dem Wasser, das ja praktisch diesen Regenbogen macht, das Schöne macht.
Das ist rührend.
Ja, es ist unfassbar rührend.
Irgendwie verarbeitet er dann, dass er diese Liebe jemandem schuldet, ne? Mit diesem I owe you for your love. Ja? Also er fühlt sich da irgendwie auch schuldig. Also greift damit auch das Thema von Kaylee so ein bisschen auf in dem Lied, finde ich.
Genau, die Beziehung. Er fühlt sich schuldig der Beziehung gegenüber, weil die Beziehung zu Kaylee hat ja nicht geklappt. Ja. Und die zum inneren Kind, die ist ja auch schwierig. Die sucht er ja gerade. Mhm. Es geht um Beziehungsfindung. Ja? Und dann geht es weiter in eine fünfteilige Suite. Also sie werden kleinteiliger. Also Marillion werden kleinteiliger. Sie machen praktisch mit uns eine Reise durch das Leben. Sie lassen die Außenwelt auf uns wirken. Und die Außenwelt, die auf uns einprasselt, mit der wir umgehen müssen. Jeder von uns, man hat immer so das Gefühl, man hat immer alles in der Hand. Ja. Aber das stimmt gar nicht. Es gibt so viele Momente, die einen dann doch irgendwie leiten und lenken. Und das ist genau das Thema hier. Wir haben nämlich erst die Natur, auf die sie eingehen. Die Spinne, die kommt, der Nebel, der da ist. Und auf jeden Fall geht es im zweiten Teil um dann die Akzeptanz, dass Menschen so sind, wie sie sind. Die Ne? Ja. Dass ich dich so akzeptiere, Frank, wie du bist, Nico, dass ich dich so, ja, darum geht's aber im zweiten Teil, ja, dass man das akzeptiert, wie es in der Welt ist. Dann geht's um den Glauben, der ja auch auf uns einprasselt, ja, in einer Gesellschaft gibt es immer verschiedene Glaubensströmungen und das ist einfach da. Ja, im vierten Teil geht es für mich um plötzlichen Erfolg. Also der vierte Teil heißt Falsches Rendezvous. Ja. Plötzlicher Erfolg, der da ist für mich hier in dem Fall vielleicht auch das Konzert, was plötzlich irre voll ist und man fühlt sich irgendwie falsch, weil man mit dem Erfolg gar nicht umgehen kann. Ja, ja, also eine gefühlt falsche Situation. Und dann finde ich auch interessant, kommt dieses Thema Regen wieder. Das rastlose Ich, das praktisch den windgebeugten Daumen. Für mich ein Daumen vom Anhalter, der rastlos ist. Ja. Ja, raushält und sagt, hier, in welche Richtung muss ich eigentlich? Ich habe die Richtung verloren. Was will ich eigentlich? Wo will ich eigentlich hin? Und das ist für mich eine erste Schlüsselszene, möchte ich fast sagen, auf der ersten Seite. On the outskirts of nowhere, on the ring road to somewhere, on the verge of indecision, I'll always take the roundabout. Am Rande des Nirgendwo auf der Umgehungsstraße nach irgendwo. Ja. Ja, wir befinden uns im Anhaltermodus. Schön das Klavier, was so eine Unruhe macht, ne? So eine innere Unruhe.
Rain on me.
Schon wieder das Wasserthema. Ja. Das einfach kommt. Ja. Der Regen kommt einfach.
Ja.
Da machst du nichts.
Ja.
Es wird unruhig. Die innere Rastlosigkeit.
Er singt ja immer Stop the Rain. Ja.
Stop, Stop die äußeren Einflüsse. Ja. Ne?
Grandios. Einer meiner Lieblingsbreaks auf dem ganzen Album.
Absolut.
So, das heißt, wir sind also in der Außenwelt, wir gucken, wo kommt das eigene Ich her, und das eigene Ich hat auch einen Ursprung. Und dieser Ursprung, der wird dann gesucht und gefunden im fünften Titel auf diesem Album, nämlich in Heart of Lothian. Da geht es um den eigenen Ursprung, die Heimat. Also Fish stammt ja aus Midlothian. Und The Heart of Midlothian ist praktisch ein Mosaikherz im Pflaster von der Royal Mile in Edinburgh.
Erzähl ich gleich noch was
drüber. Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Aber was ich sagen will, es geht darum, wo kommt das Ich her?
Yeah.
Wo ist mein Ich verankert? Und deswegen ist für mich diese erste Seite, bedeutet das die Suche nach der inneren Heimat und das, was das eigene Ich formt, aus diesen Gründen, die ich jetzt auch gerade aufgezählt habe. Und auch da in diesem Song kommt auch das Herz natürlich, ne, als Metapher wieder vor. Und man guckt schon zu dem Wasserloch, zu dem See, wo man sich dann auf der B-Seite im ersten Titel nämlich trifft. The Waterhole ist nämlich dann der erste Track auf der B-Seite. Und da geht es im Prinzip gar nicht um Wasser, sondern um Herzen, die sich die Jungs tätowiert haben lassen. Also das sind die, wie würden wir es beschreiben, das ist die coole Gang, die sich am See trifft. Wir sind jugendlich in diesem Song. Es geht darum, sich zu behaupten, sich Respekt zu verschaffen, und dieses innere Kind ist ja immer dabei.
Ja.
Das hat ja immer damit zu tun, wie viel Respekt brauche ich, was will ich, ne? So, das rebelliert ja dann, ich brauche das, und so die Bedürfnisse des inneren Kindes hier. Dann kommt ein Song, Lord of the Backstage. Für mich ein Titel, da geht es für mich um Erfolgsdruck im weitesten Sinne, dass man eben anfängt, in dieser Erwachsenenwelt Fuß zu fassen, und plötzlich geht's zack, du musst abliefern, und hier gibt es immer jemanden, der will nochmal eine mehr und so. Mhm. Also das darum geht es für mich hier. Und dann kommt nochmal so eine Suite, wie auf der ersten Seite, auch länger, wie Bittersweet, also lustiges Wortspiel, aber anderes Thema. Wie Bittersweet auf der A-Seite haben wir hier Blind Curve auf der B-Seite, was auch nochmal in 5 Stücke unterteilt ist. Es geht darum, um das Verhalten als Erwachsener, was uns geprägt hat, was wir dann daraus machen, während wir übertreten vom Teenager in das Erwachsenenalter. Also Fish war ja 27, als er das geschrieben hat. Das ist ja immer nochmal so ein Knackpunkt, also auch in meiner eigenen Biografie, so 25 bis 30, da hat sich echt nochmal total viel getan, und man hat nochmal so Weichen gestellt. Und im Prinzip geht es hier darum, auch das innere Kind dann einzufangen und zu gucken. Also genau dieser Übertritt zwischen Kind, Teenager und Erwachsenen-Dasein. Es geht auch um Reinkarnation, also wo kommt die Seele her? Darüber singt er auch. Die Frage nach dem eigenen Ich und die Entdeckung des eigenen Kindes in sich selbst. Und hier ist ein Dreh- und Angelpunkt. Ich habe ihn mal rausgeschnitten. Es gibt eine Präsenz, ein Kind, mein Kind, meine Kindheit, eine verdrängte Kindheit.
In den Teilen davor verarbeitet er auch so ein bisschen schon Depressionen, die da waren, ne? Der Tod von Milo und fehlender Erfolg. Also das ist so, ich liebe die Stelle, auch wenn sie so fast schon selbstmordgefährdend ist, aber es ist wieder genau so ein Gegenstück dazu, also, und dann löst sich dann wieder auf.
Genau. Gib sie mir zurück, gib sie mir zurück. Eine Kindheit, diese Kindheit, oh bitte gib sie mir zurück. Das ist für mich die Schlüsselstelle, weil ab da dreht es. Das ist im Prinzip, bei Tommy ist es I'm free. Ja. Also da sagt er, ich bin frei. Ja, ja, ich habe es geschafft. Ja. Ja. Ich habe das überwunden, was ich ertragen musste. Und hier ist genau dieser Dreh- und Angelpunkt, dass er sagt, ja, ich erkenne, dass das Kind in mir immer da ist.
Er hat auch irgendwie so den inneren Kampf, den er mit sich austrägt, den hat er dann gewonnen oder das Kind hat es gewonnen. Ja. Ja. Er lässt es zu, ja. Also ja. Er akzeptiert es, ja.
Und dann sind wir in Childhood's End? Fragezeichen? Nein. Und diese Frage beantwortet er eindeutig damit, dass das Kind immer da ist und wieder kommen die Metaphern zurück. Regenbogen, den wir hatten, die spielenden Kinder unterm Regenbogen und der Regen, der uns durchs Leben immer wieder auf uns einprasselt. Ich sehe dich im Spiegel.
Ja, der Spiegel auch. Den hatten wir auch bei Tommy.
Auch bei Tommy.
Ja.
Und das Herz wieder auch als Metapher, das gebrochen war. Dass er verloren glaubte. Genau. Und das sehen wir ja auch auf dem Plattencover, kommen wir auch noch drauf zurück. Und diese Elster, die er hier auch besingt, die sehen wir auch auf dem Plattencover, diese diebische Elster. Und er sagt, hey, du hast überlebt, du inneres Kind, du bist da und ich akzeptiere dich und ich find's cool, dass du da bist und ich nehme dich mit als Freund. Und er erkennt, dass er einfach immer noch das Kind ist und dass er das Kind auch nicht verlieren wird, dass es immer da sein wird. Und das ist eine sehr schöne und eigentlich schon erlösende Erkenntnis für ihn. Das Kind, bevor dir das Herz gebrochen wurde, ja?
Ja.
Weil wir haben alle Schicksalsschläge, die wir erleben.
Ja.
Es geht also um, wenn ich das einmal grob zusammenfassen darf, es geht um das innere Kind und die Idee davon, dass man das eigene innere Kind auf dem Weg zum Erwachsenwerden zunehmend verliert. Das innere Kind bleibt aber ein Leben lang und es kann ein Freund werden aus Kindertagen, wenn man es zulässt.
Mhm.
Und das, ich fühle das und ich habe, also ich habe mir das gestern reingezogen über Kopfhörer und mein inneres Kind, das ich sehr gut kenne, steht neben mir und drückt mich und da kriege ich Tränen in die Augen, weil genau das ist es nämlich.
Ein Tätschen weinen, weil das so berührend ist. Bevor wir jetzt zu den einzelnen Songs kommen, die wir mal genauer betrachten wollen, lass uns mal über zwei Themen sprechen, die zum Verständnis der Rahmenhandlung des Albums wichtig sind. Da ist zum einen Fisch als Sänger, hat mir ja auch schon öfter thematisiert, der ist der kreative Kopf dieser Geschichte und dann natürlich das legendäre Albumcover. Nico, du schlüpfst ja sozusagen auf der Bühne in die Rolle von Fisch, musst dich sozusagen in ihn reindenken. In den Songs begegnen uns immer wieder diese Geschichten aus seinem Leben. Das ist offensichtlich so, auch wenn er gesagt hat, eigentlich singt er gar nicht von sich selbst. Aber wenn er das im Drogenrausch gesehen hat, würde ich mal davon ausgehen, dass es schon was mit ihm zu tun hat. Was ist das für ein Typ? Wieso nennt er sich überhaupt Fisch?
Ja. Ich dürfte ihn einmal, er war mal in Losch gewesen, auf einem Konzert gewesen. Und da dürfte ich ihn also aus der Nähe sehen. Er ist einfach mal ein ganz großer Mann. Ja, also er ist ein Hühner, das sieht man auch auf der Bühne. Also und zu dieser Phase war er Künstler durch und durch, hat sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser gehalten und hat so sein Künstlerego ausgelebt. War kein Kind von Traurigkeit, schönen Frauen zugetan, hat gern Alkohol getrunken und auch Drogen genommen, also Sex, Drugs und Rock'n'Roll gelebt.
Yeah.
Und auch ein großer Fußballfan. Und irgendwann war es in Schottland zu langweilig oder hat er sich nicht gefunden und dann ging es eben nach London und dort hat er dann noch verstärkter sein Unwesen getrieben, ist dann auf Marillion gestoßen und von da an ging die Reise mit dieser Band weiter und seinen Namen Fisch hat er, weil er in einer Mietswohnung, in der er damals gelebt hat, gab es wohl so ein Etagenbad und da gab es ganz feste Badezeiten und man sagt, er hatte Samstag seine Badezeit und die musste er mittags dann von 12 bis 3 voll ausgekostet haben. So kam es zu seinem Namen.
Aber er hat ja auch einen bürgerlichen Namen, ne?
Derek Williams.
Dick.
Dick, ach ja.
Ja, und sagen wir mal, es ist sehr zweideutig.
Es war auf jeden Fall so, dass sein, ich durfte ihn auch mal erleben, er war hier bei uns zum Interview und ich weiß noch, er hat erzählt, das war überhaupt gar nicht sein Ziel, überhaupt Sänger zu werden, weil all die anderen hatten vorher schon mal irgendwie in einer Bluesband gesungen oder so und das hatte er nicht. Mhm. Ja. Er war in einer Forstwirtschaftsschule, hat dann eine Ausbildung begonnen, die er dann abgebrochen hat, sehr zum Leidwesen seines Vaters und der hat ihm 2 Jahre gegeben, hat gesagt, wenn du in 2 Jahren nichts Gescheites auf die Beine gestellt hast, dann bitte wieder zurück. Er hat es zum Glück geschafft, weil er hat Marillion getroffen. Das war für ihn ein ziemlich knappes Zeitfenster alles.
Eine
also, das
spannende Geschichte. Weißt du warum? Weil wir demnächst über Fleetwood Mac sprechen. Ja. Und der Vater von Stevie Nicks hat ihr was ganz Ähnliches gesagt. Sprechen wir demnächst drüber, wenn wir das gleichnamige Fleetwood Mac Album besprechen. Ich habe es vorhin schon kurz angesprochen. Er wurde ja immer wieder mit Peter Gabriel verglichen. Sein Gesang, seine Theatralik auf der Bühne und vor allem bei diesem Album auch seine Rolle in der Band. Da gibt es ja durchaus Ähnlichkeiten. Und es ist ja schon interessant, dass Misplaced Childhood so sehr seine Story ist wie The Lamb Lies Down on Broadway, die von Peter Gabriel. Und danach ging es für beide, wenn auch bei Fish etwas später, weg von der Band. Waren Marillion in den 80ern mit ihrem Neoprog sowas wie die Reinkarnation von Genesis in der Gabriel-Ära, Nico?
Also zu der damaligen Zeit wusste ich das nicht. Ja. Also für mich war Genesis damals eine seichte Popband. Also mit Peter Gabriel habe ich mich zu diesem Zeitpunkt nie beschäftigt. Ja. Aber so im Nachhinein ist es sicherlich so, dass er sich Ideen von Genesis geholt hat. Ja. Peter Gabriel hat sich gern verkleidet, hat Fish auch gemacht, hat gern das Kostüm auf der Bühne gewechselt. Die Stimmlage ist eine ähnliche, ja, und es wird viel erzählt, auch in Metaphern gesprochen. Also ich würde nicht als billigen Abklatsch irgendwie bezeichnen. Es sind 2 fantastische Bands, 2 hervorragende Künstler und die beide dann ihren Weg gegangen sind. Aber ich denke, es war schon irgendwie so ein Ideengeber für ihn, war es auf jeden Fall.
Kurze Anmerkung noch aus der Produktion dieser Meilensteine-Folge. Mir fällt gerade noch ein, Fish bezieht sich bei seinen Texten oft auch auf Joni Mitchell. Die war für ihn ein Vorbild, gerade was die Metaphern angeht und diese bildhafte Sprache. Da bezieht er sich konkret auf sich.
Und was soll noch kommen, wenn man das eigene Ich so nach außen kehrt? Also das hat ja Peter Gabriel in The Lamb auch gemacht. Ja. Und hier Fish, Misplaced Childhood, das eigene Ich so nach außen kehren und mit der Band praktisch alles erreichen, was man sich dafür vorstellt. Was soll da noch kommen?
Ja. Spannend beim Artwork von Marillion-Alben ist, dass sie zumindest bis Misplaced Childhood eine ganz eigene Bildsprache hatten. Kein Wunder, für all diese Cover war der Künstler Mark Wilkinson verantwortlich. Das Clubcover von Misplaced Childhood erzählt auch Teile der Geschichte des Albums. Im Mittelpunkt natürlich der Kindersoldat in Fantasieuniform, der damals ja auf dem Trip hinter Fish stand. Und er hat diese Elster auf dem Arm. Zu den wiederkehrenden Motiven auf den Albumcovern von Marillion gehören der Chester, also der Mann im Narrenkostüm, die Elster, der Ring, die Rose. Haben wir was vergessen, Katharina?
Das Herz am Revers. Mhm.
Aber ist das auch auf anderen Alben drauf?
Nee, aber das ist, glaube ich, das Zentrale hier. Ja. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr wichtig. Mark Wilkinson hat ab Single 1 das komplette Artwork für Marillion gemacht in dieser Zeit. Und er hat mal so schön gesagt, das erste Briefing hieß, entwerfe einen verrückten Hofnarren mit einem wahnsinnigen Auge, der sich hinter einer Maske versteckt. Das war das Briefing,
was
er bekommen
hat. Hat das schon mal jemand bei ChatGPT eingegeben?
Ja, als Prompt, genau. Und dann eben ist der Narr ja auf den Covern zu sehen. Hier springt er absichtlich aus dem Fenster, weil sie nennen es Jestercide, wie Suicide. Also der Narr wird hier ersetzt durch das Kind. Mhm. Das ist die Idee. Und deswegen springt der Narr hier auch aus dem Fenster. Weil sie waren sich einig, dass sie für Misplaced Childhood eine neue Figur brauchen für die Band. Die ganze Zeit war das der Narr, das war super, das hat wunderbar funktioniert. Jetzt brauchen sie den Jungen. Und der Junge ist ja dann auch aufgetaucht, tatsächlich als Junge, im Kaylee-Video. Mhm. Und das war lustigerweise der Sohn von ihrem Lieblingskneipier, der heißt Robert Mead. Und der war einfach perfekt als Model und er ist zu sehen im Kaylee-Video.
Der wurde dann extra nach Berlin gebracht, genauso wie seine spätere deutsche Frau. Tamara Nobby, die ist ja auch mit am Start in dem Video.
20 Jahre später gab es nochmal ein Artwork. Kann man auf der Seite vom Künstler von Mark Wilkinson sehen. Wir verlinken ihn auch ja in den Shownotes. Er hat nämlich zum 20-jährigen Jubiläum 2005 tatsächlich das Bild nochmal gemalt.
Ach ja.
Und zwar der Junge als 30-jähriger Mann, wie er sich erinnert an seine Kindheit.
Ach, das
und
ist
das
ja
sieht
goldig.
Total schön aus. Also ja. Er befindet sich auf einem Dachboden und man sieht verschiedene Spielzeuge und auch der Narr kommt zum Fenster wieder rein.
Ach, das ist ja toll. Wir verlinken das auf jeden Fall.
Ich meine das auch, dass großartig. Zum 30-Jährigen gibt es auch eins und ich glaube, da sitzt der Narr dann neben ihm. Aber das ist jetzt nur so Halbwissen. Also da gibt es dasselbe Bild nochmal für die 30er-Version, Jahre-Version und da sitzt, glaube ich, der Narr neben ihm.
Eine immer weiter gesponnene Geschichte, wie das Leben selbst. Komplexer Prog-Rock verträgt sich selten mit eingängiger Popmusik. Trotzdem ist das immer wieder mal gelungen. Man denke nur an Genesis und die Carpet Crawlers beispielsweise, hatten wir es ja schon von The Lamb. Der Neoprog von Marillion und speziell Misplaced Childhood haben, was Hittauglichkeit angeht, noch eins draufzusetzen. Gleich 3 Singles gab es vom Album, Kaylee, Lavender und Heart of Lothian. Und der bis heute größte Hit von Marillion ist natürlich die traurige Liebesgeschichte. Kaylee.
Do you remember chalk hearts melting on a playground wall? Do you remember torn escapes from moonwashed college halls? Do you remember the cherry blossom in the market square? Do you remember I thought it was confetti in our hair? By the way, didn't I break your heart? Please excuse me, I never meant to break your heart. So sorry.
Und das Schlagzeug und das Gitarrenriff sind so absolut Signature. Da brauchst du nur einen Takt zu hören. Zum Erwachsenwerden gehören auch zerbrochene Liebschaften. Bei Kaylee sind ganz unterschiedliche Erfahrungen von Fish eingegangen. Aber eine reale Person ist die Namensgeberin des Songs gewesen, Nico.
Ja, wobei es da auch so verschiedene Seiten der Storys gibt. Also es gab wohl eine Frau, mit der hatte er Anfang der 1980er in Aylesbury eine Beziehung und die hatte den Doppelnamen Kay und Lee. Und dieses Lee mit Doppel-E geschrieben. Und der soll wohl der Text und auch der Song damals in Berlin gewidmet gewesen sein. Die Band, die kannten auch diese Kaylee, der Rest der Banden, die fanden das einfach zu persönlich und haben ihn gebeten, den Text doch vielleicht ein bisschen umzuschreiben oder umzugestalten. Fish kann sehr stur sein, ja, und das war er da auch. Und dann ließ er sich eben zumindest dazu bewegen, aus diesem Kaylee eben diesen Namen mit dem E-I-G-H am Ende zu machen. Später hat er dann behauptet, es wäre nicht für diese eine Frau gewesen, dieses Lied, sondern er hätte in dem Song diese verschiedenen Beziehungen, die er nie geschafft hat, irgendwie ordentlich zu Ende zu führen oder generell zu führen, sich bei diesen zu entschuldigen. Also da gibt's so die zwei. Ich halte es jetzt eher mit der ersten Version, weil das war die, die damals veröffentlicht wurde. Und irgendwo habe ich dann auch mal gelesen, dass wohl bei dieser 20 Jahre Tournee diese Kaylee auch im Publikum gewesen wäre, sich ihm vorgestellt hätte oder sich bei ihm zu erkennen gegeben hätte, und seitdem hätten sie auch Kontakt gehabt, bis sie dann irgendwann, muss er wohl an Krebs gestorben sein.
2012 hat die Band das auch veröffentlicht, ich habe einen Facebook-Post gesehen.
Ja, also.
Ja.
Und Kaylee hat
gesagt, was ich ganz interessant finde, weil du hast gerade, er hat sich wirklich schwer getan, diesen Text zu schreiben und er hat es mehr oder weniger vor sich hergeschoben. Es gab diesen Song und sie sind nach Berlin und er sollte aufgenommen werden. Und Chris Kimsey hat zu ihm gesagt, es war schon Abend, sie hatten den Song vorbereitet und er hat gesagt, weißt du was, Wir gehen jetzt Abendessen und du bleibst hier und schreibst den Text fertig.
Hast 2 Stunden Zeit, dann kommen wir zurück.
Genau. Ja, ja. Und dann haben sie, er war fertig, er hatte den Text fertig und dann haben sie über Nacht die Vocals eingesungen und den Song fertig gemacht. Also manchmal muss man ihm, glaube ich, auch ein bisschen unter Druck setzen, machen, ja, damit er auf den Punkt kommt und dann kommt er auf den Punkt und dann hat er wirklich das, ja, es ist ein Welthit. Also ja. Wahnsinn.
Die Geschichte dahinter ist ja wohl, wenn ich mich recht erinnere, dass er tatsächlich mit ihr zusammen war und dann alles der Band untergeordnet hat und dann auf dieser völlig missglückten Amerika-Tournee war und als er zurückkam, war Kaylee weg, war die Beziehung zu Ende und dann viel später hat sie überhaupt diesen Song gehört und erst hat sie gesagt, mir war nicht bewusst, was ich dir bedeute. Finde ich eine sehr berührende Geschichte auch.
Ja, und Fish hat noch was geschafft. Sie haben ja dann den Namen verändert. Du hast es eben erzählt, Nico. Und dieser Name ist aber dann wiederum in Namensbüchern eingetragen worden. Und es gibt mittlerweile fast 40-jährige Damen, ja, die eben Kaylee heißen.
Und das Interessante daran ist, dass man das an der Statistik sehen kann. Immer wenn das Album Jubiläum feiert, geht auch die Anzahl der Leute nach oben, die so genannt werden.
Okay.
So, wie war denn das?
Ungefähr so, Frank. Ja, aber stell dir vor, du hast einen Song geschrieben und dann kommt jemand zur Autogrammstunde und sagt übrigens, ja, für wen? Und dann sagt
für
jemand
Kaylee.
Das ist schon eine irre Geschichte, dass solche Songs dann so ein Eigenleben entwickeln können. Katharina, du schlüsselst ja immer mal wieder auf, warum bestimmte Songs zu Hits werden. Kaylee hat eine gute Geschichte, die man aber nicht im Wortsinn versteht, wenn man kein Englisch kann. Man fühlt aber die Romantik, die Sehnsucht nach der verlorenen Liebe, auch ohne den Text zu kennen. Musikalisch hilft da natürlich diese wunderbare Hookline. Der Refrain klingt ja, als wenn man nach einem vermissten Menschen rufen würde. Kaylee! Gell? Also das ist ja wie so ein Ruf. Dieses unglaublich einprägsame Schlagzeugspiel, wir hatten es eben schon davon, und dieses Gitarrenriff von Steve Rothery. Wie ist daraus dieser Monsterhit geworden?
Du hast es eben angesprochen, Sehnsucht. Mhm. Udo Jürgens hat mal so schön im Interview gesagt, als er gefragt wurde, was einen guten Song ausmacht, wenn er das Herz berührt und eine Sehnsucht widerspiegelt. Mhm. Und das ist, also wenn er dich catcht und du dieses Gefühl mitschwingen kannst. Wir haben das Ganze, also wir drei, wie wir hier sitzen im Studio, dieses innere Kind, das schwingt mit. Es ist wahnsinnig feinfühlig komponiert. Das ist für mich das. Wir haben jedes Instrument ist zwar prägnant auf seine Art. Du hast das Schlagzeug vorhin angesprochen, ja, was für dich ein Highlight ist. Für mich ist es tatsächlich diese Gitarre.
Ja, natürlich.
Dieser Chorus-Effekt, dieses Delay, was er macht und das eine Atmosphäre schafft. Also sie unterstützen mit der Musik diese Sehnsucht nach der Beziehung, nach einer Beziehung. Und wir sind Menschen, wir sind Lebewesen, wir haben alle Bedürfnisse nach Beziehung. Und das ist ein Song darüber, dass wir Beziehungen wollen, damit wir Mensch sein können. Mhm. Also es ist ein Grundbedürfnis. Möchtest du was sagen?
Nee, sprich ruhig weiter. Ich höre dir gerne zu. Ich hatte nur gerade so einen Gedanken.
Ja, bitte.
Mir fällt gerade ein, dass das Gitarrenriff, von dem du sprichst, dass das ja auch in einer Beziehung entstanden ist.
So ist es.
Genau.
Nico, ne? Er hat seiner Freundin vorgespielt. Ja? Also das war so, diesen Effekt vorgespielt.
Ja, er wollte eigentlich den Effekt zeigen.
Genau, und daraus wurde dann dieses Riff. Ja?
Das muss man sich mal überlegen. Und aus dieser kleinen Vorführung wird ein Mega-Hit.
Ja, sie hat gefragt.
Da stellen sich bei mir alle Haare auf. Wie verrückt ist das denn?
Sie hat sogar ein bisschen spezieller gefragt. Sie hat gefragt, wie kommst du eigentlich auf deine musikalischen Ideen?
Okay,
und er hat dann angeschlossen, improvisiert und hat dann tatsächlich, und das ist ja oft so, wenn man gefragt wird, wie machst du es eigentlich? Wie kommst du eigentlich auf deine Melodien? Manchmal kann man das ja gar nicht so erklären, aber wenn du es dann erklären musst, kommst du darauf, wie du es machst. Und dann ist er drauf gekommen, dass er eigentlich immer auf der Suche ist, Melodie und Rhythmus zu kombinieren. Mhm. Und das sind genau die beiden Effekte, die super sind dafür, ja, ne? Das auszuprobieren. Und er hat auch mal so schön gesagt, er wüsste nicht, ob es Kaylee geben würde, wenn sie einfach nur gefragt hätte, was heute Abend im Fernsehen läuft.
Der Schluss von Kaylee ist der Anfang von Lavender. Der unglücklich verliebte Erwachsene denkt zurück an unschuldige kindliche Verliebtsein. Die Single von Lavender war nicht ganz so erfolgreich, aber immerhin Top 5 in UK, was danach mit keiner weiteren Marillion-Single mehr gelungen ist. Auf dem Album ist Lavender recht kurz, nur 2,27. Das musikalische Motiv von Lavender wird in der Bittersweet dann später wieder aufgenommen. Katharina hat das Werk ja vorhin schon erwähnt. Die Single-Version ist übrigens radiotaugliche 3,40 lang. Auch selten, dass eine Radiosingle länger ist als der Albumtrack. Ganz besonders selten bei Prog-Rock natürlich. Hier ist Lavender.
Wunderschönes Klavier.
Ja. Auch ein richtiges,
ein Bösendorfer.
Ne? Ja,
hat einfach einen geilen Sound, weil der ist so weich.
Ja.
Und trotzdem prägnant. Ich liebe Bösendorfer. I was walking in the park, dreaming of a spark. When I heard the sprinklers whisper, shimmer in the haze of summer lawns. Then I heard the children singing. They were running through the rainbows. They were singing a song for you. Well, it seemed to be a song for you, the one I wanted to write for you. For you.
Und jetzt wieder so ein Mega-Break. Da geht's auf, unglaublich. Kinderlied liegt dem Ganzen zugrunde. Prog-Rock und Kinderlied, eigentlich ein Gegensatz, könnte man meinen. Aber hier läuft das Ganze wunderbar zusammen mit der eben erwähnten Geschichte, die der Song erzählt, Katharina.
Hören wir doch gerade mal in das Kinderlied rein, würde ich sagen.
Lavender's blue, dilly dilly, lavender's green. When you are king, dilly dilly, I shall be queen.
So, und jetzt hören wir noch mal in Lavender rein. Er übernimmt eigentlich die Melodie.
Ja.
Er zieht es ein bisschen mehr. Also es kriegt ein bisschen mehr Raum. Ja. Aber eigentlich, und das finde ich besonders, weil das ja wirklich eine ganz handfeste Erinnerung an die Kindheit ist.
Ja.
Das ist ja was, und auch wenn man sich, ich meine, wir in Deutschland, das ist natürlich kein deutsches Kinderlied, aber stell dir mal vor, der hätte plötzlich Hänschenklein da reingekomponiert. Ja? So, dann, da, ne, also das
ist ja, hat ja auch was mit Erwachsenwerden zu tun, übrigens.
Ja, Hänschenklein ging allein in die weite Welt hinein. Ja. Stock und Hut steht ihm gut.
Ist da wohl Gemut.
Ja. Genau, prima.
Würde auch passen. Ne?
Ja,
also,
aber
als
stellt
original
euch,
das Thema.
Ja, aber stellt euch vor, das würde plötzlich jemand machen und du würdest es im Radio hören.
Ja.
Denkst du, hä?
Ja.
Ja. Aber es packt ja den Kern des Albums. Und ich finde es kompositorisch und auch textlich, dass er wirklich nicht nur die Melodie übernimmt oder nicht nur den Text übernimmt, sondern dass er es praktisch eins zu eins übernimmt, ist ein Statement.
Aus dem Shell im Original wird bei ihm ein Will.
Ja.
Genau.
Also das ist so die einzige Änderung. Also der Konjunktiv mit dem Shell, verbessert mich, wenn es falsch ist, da wird dann eben ein Wirt draus.
Ja,
ne?
Das
also
ist schon sehr viel klarer.
Gleich, weißt du, ist so, was ich mir sofort aufgefallen ist. Ja?
Genau, und er singt, also sie hat natürlich die andere Perspektive.
Okay,
also ich weiß nicht, wie man das macht. Also sie hat ja gesungen, wenn du König bist, dann bin ich Königin.
Okay,
und er singt ja, wenn ich König bin, dann bist du
Königin.
Also er dreht schon um.
Ja, ja.
Aber die Grundaussage, ein Kinderlied da rein zu komponieren.
Mal gucken, oder besser gesagt mal spucken. Sollte ich diesen Sommer nach Schottland reisen, werde ich Station in Edinburgh machen, auf die Einkaufsstraße Royal Mile gehen und dort auf das herzförmige Mosaik spucken, welches im Bürgersteig eingelassen ist. Warum? Das erkläre ich gleich. Hier erstmal ein Song, der dazu passt. Heart of Lothian. Und wer will, der kann ja mal versuchen, Takte mitzuzählen. Wir gehen mal mitten rein in den Song. Heart of Lothian. Lothian, das war ursprünglich der Name eines historischen Landes im Südosten von Schottland. Von 1975 bis 1996 gab es auch eine Region rund um Edinburgh, die so genannt wurde. Heute heißt die Gegend rund um Edinburgh mit Lothian. Ihr seht, es ist nicht so ganz einfach, da die historischen Beziehungen von modernen Verwaltungseinheiten zu trennen. Kann auch sein, dass das nicht so hundertprozentig stimmt. Es ist kompliziert. Soll hier aber auch gar kein Thema sein. Auf jeden Fall ist es die Heimat von Fish. Und das Heart of Midlothian, das Mosaik, von dem ich erzählt habe, gibt es wirklich in Edinburgh. Es ist dort auf der Royal Mile an der Stelle eingelassen, an der früher der Eingang zum berüchtigten Old Tallbooth-Gefängnis lag. Wer heute auf das Herz spuckt, zeigt die Verachtung für die menschenunwürdigen Zustände und Hinrichtungen, die es in den früheren Jahren in diesem Knast gab. Eine alte Tradition. Das Gefängnis wurde nämlich auch schon 1817 abgerissen. Das Spucken bleibt eine schottische Tradition, soll Glück bringen. Und natürlich gibt es auch einen Fußballverein, Heart of Midlothian FC in Edinburgh. Tja, und es gibt diesen Song von Marillion und die Geschichte von Fish über halbstarke Jungs in Edinburgh. Es geht wieder ums Erwachsenwerden, Katharina.
Ja, und der Song ist eigentlich interessanterweise auch nochmal in zwei Teile geteilt. Mhm. Nämlich in White Ball, da geht es ums Erwachsenenwerden. Und dann gibt es hinten raus noch den Curtain Call, den Vorhang, das Vorhanggespräch. Und das ist eigentlich eher so, man hat so das Gefühl, so ein Backstage-Gespräch, ne? Also so ein hinter der Bühne, so meinst du, wir brauchen ein Playback von der Show oder wie bin ich überhaupt hier reingekommen oder wo bin ich jetzt überhaupt, aber du fühlst dich wie ein Säufer auf einem Parkplatz und so.
Ja. Also du, wo dieses unorientiert sein.
Ja, genau, dieses, wo ist hier eigentlich die Richtung? Ja. Also hier geht's auf dem Album geht's ja auch viel um die Richtung oder wo ist die richtige Richtung, ja? Mhm. Und hier, das ist so für mich so ein Ausschnitt, der ist so wie so rausgebrochen, wie wenn der Trip, auf dem er ist, kurz unterbricht, ja. Ja, und er zurückgeschleudert wird in seine aktuelle Realität.
Ins, ja? Ich wieder, so. Ja, ins aktuelle Ich.
Ja. Ja. Und er fragt aber hier denn, sind denn die Jungs eigentlich bereit, zum Wasserloch, zum See zu gehen? Die A-Seite endet ja dann in dem Moment. Also sind die Kumpels jetzt, ne, da? Und können wir uns am See treffen und eine Runde grillen und Wein trinken und so, das, was wir vorhin schon besprochen haben. Also die Gang, ist die Gang bereit? Und dann?
Das führt vielleicht auch einfach auf die zweite Seite dann hin.
Genau.
Ne? So. Ja. Der Prolog für die zweite Seite.
Genau. Mhm.
Nico, ihr spielt die Nummer ja auch live und ich habe es ja in der Anmoderation zum Song schon gesagt, den Takt mitzählen ist gar nicht so leicht. 7/8 spielt da eine Rolle, auch ein 4er-Takt ist drin. Da muss die Rhythmusgruppe ja absolut sattelfest bleiben und trotzdem ist die Nummer sowas von eingängig, ne?
Da hast du recht, ja. Es ist einer der vielen Höhepunkte bei unseren Konzerten. Ich bin ja nur der Sänger der Band. Ja, also
du musst ja aber auch folgen.
Ja, klar. Ich folge auch dem Rhythmus. Aber ich muss dann bei der Rhythmusabteilung mal nachfragen. Die haben gesagt, ja, sie sind 5/8, sie sind 6/8, sie sind 4/4 und die wechseln sich immer wieder ab. Ja. Und es ist einfach so, das merken dann auch die Leute, die wollen dann mitklatschen und kommen dann auch aus dem Klatschen gar nicht mehr mit. Also es sorgt dann manchmal auch.
Da reicht Einfacheres.
Mein Schlagzeuger hat schon gemeint, sei du so lieb und klatsch du nicht mit, weil dann werden die Leute A schneller und B kommt er dann ganz durcheinander. Also es ist schon sehr speziell, die Rhythmik herausfordernd, aber es ist ein wunderschönes Lied. Ja, es fängt vom Aufbau her ist es sehr genial. Also am Anfang kommt nur diese Gitarre, ja, und dann kommen diese Shouts mit den White Boys. Und für mich hat es dann irgendwie sowas sogar so ein bisschen Stadionatmosphäre, ja. Alle singt mit und wenn dann der Refrain kommt, singt wirklich, also vor allem die Männer im Publikum, die Hände nach oben und jeder ist ein White Boy und zieht über die Royal Mile und ist auf Suche nach Abenteuer und ist wieder zurück und ist wieder 18, 20, ja, und durchlebt es wieder.
Das ist wirklich spannend, dass so ein vertracktes Teil einen solchen Mitnahmeeffekt hast, dass du dich nicht entziehen kannst. Ne? Mhm. Das finde ich ganz fantastisch. Ne?
Vor allem über Kopfhörer, das ist mir aufgefallen. Also als ich es über Kopfhörer gehört habe, da bist du richtig in der Musik. Ich konnte ein bisschen Abstand nehmen über Lautsprecher.
Okay.
Das war okay. Über Kopfhörer, wow, ist das intensiv.
Ja. Was dann halt sicherlich auch noch dazu kommt, ist, dass eben Rothery die ganze Zeit diese Melodie auf der Gitarre spielt, die das Ganze so führt und trägt
das
und immer
so
wieder
fluffig.
Präsent ist. Das sorgt für die Fluffigkeit, genau.
Ja,
also das ist wirklich, diese Gitarre, Wahnsinn. Ich kriege schon wieder Gänsehaut, wenn ich daran denke.
Heart of Lothian ist der Schluss der A-Seite des Original-Vinyl-Albums, damit sozusagen das Ende des ersten Akts, denn alle Stücke gehen ja bis zur Auslaufrille ineinander über. Und das Ende ist dann sehr berührend. Hören wir nochmal rein. Also, der Mann im Spiegel hat traurige Augen. Der gleiche womöglich, der zu Beginn im Kimono aus falscher Seite die Stimme seiner verdrängten Kindheit gehört hat. Lasst uns nochmal darüber sprechen, wie auf der B-Seite die verdrängte oder verlorene Kindheit zurückkommt. Das ist der wunderbare, hoffnungsvolle Teil des Albums und der Lieblingssong von Nico, wie er in der Vorbesprechung schon erzählt hat. Hier kommt Childhood's End mit Fragezeichen. Hier ist Childhood's End.
Findet er zu sich.
Ja.
Ja, das ist so.
Ja. There is no childhood's end. Tja, es gibt es nicht, das Ende der Kindheit. Der Protagonist von Misplaced Childhood findet das Herz seiner Kindheit in sich selbst, kann mit alten Verletzungen abschließen und erschließt Frieden mit seinem inneren Kind. Der vorletzte Song vom Album und der Höhepunkt bei euren Konzerten, Nico.
Ja, definitiv. Also zumindest, wenn wir die Misplaced aufführen, ja, ist es für mich der Höhepunkt, der absolute, weil eben davor geht's ja eher düster und traurig zu, ja, und plötzlich kommt dieser Aha-Moment, das Fenster geht auf und die Sonne scheint wieder, der Regen ist weg,
ja,
und das merkt man dann auch an der Musik. Also aus diesem depressiven, melancholischen davor wird's auf einmal fröhlich und man schaut von oben dann auch in lauter strahlende Gesichter. Also für viele Leute im Publikum ist das dann auch so, dass die auf einmal wieder strahlen. Davor ist Betroffenheit eher, ja, wenn's um den Tod von Milo geht oder
Krieg. Lass uns nochmal erzählen, wer ist Milo? Das hat man noch gar nicht erzählt.
Ein Freund der Band, ein, ja, Schlagzeuger war das, der wohl plötzlich und unerwartet verstorben ist, was dann auch in einem Lied eben verarbeitet wird. Also dem haben sie damit so ein kleines Denkmal gesetzt. Ja.
Und hier kommen wir eigentlich an einen Punkt, den ich so krass finde, weil man kann ja davon ausgehen, wenn er in Deutschland aufgeführt wird, dass nicht jeder absolut sattelfest ist, was den Text betrifft. Und trotzdem ist die Musik in der Lage, genau diese Emotionen in uns zu reproduzieren, die diese Geschichte erzählt. Es ist die Macht der Musik.
Ja, großartig. Aber auch die Texte von Fish, wo er wieder mit Metaphern, mit diesem offenen Fenster spielt, ja, und dem Regenbogen. Ja. Und man hat's vor Augen und sieht's. Also ja, seine Texte, die sind einfach, ja, fantastisch. Ja, Poet durch und durch. Ja,
wahnsinnige Bildsprache. Ja, genau. Und er zieht auch hier wieder einen Bezug zu Lavender. Also zu dem,
absolut,
es ist,
ja,
genau hier am Anfang gibt es den Bezug zum Regenbogen und so, ja, hatten wir vorhin schon besprochen. Also er schlägt die Brücke. Diese beiden Songs sind im Groben auch die Brücke, die alles der Regenbogen. Ne?
Der ist so, wieder da, der verbindet. Genau. Ja, das ist das Verbindungselement. Ja.
Ja. Ja. Nur mal ganz kurz, weil ich sehe es gerade auf dem Cover, der Regenbogen als Verbindungselement. Wenn jetzt ein Regenbogen gespannt wird von Lavender zu Childhood's End, dann ist der Regenbogen auch das Symbol, was die platte Seite praktisch A und B, die Rückseite,
verbindet,
die
vorderen, ja,
verbindet.
Ja, ja,
macht
das,
ja, genau,
macht
in der Mitte.
Das Albumcover mal auf und ihr werdet genau diese, ja, Metapher als Bild sehen. Toll. Ja. Du wolltest was sagen, Nico?
Ja, also neben den Metaphern, was mich halt an ihm fasziniert auch, ist, wie er mit Sprache spielt. Ja, also meine Freundin, die hat mehrere Jahre in England gelebt, unter anderem auch in Aylesbury, wo Marine herkommt. Wo sie auch ihre Basis hatten. Mhm. Und die war, bevor wir uns kennengelernt haben, kein Marillion-Fan. Ja. Kam dann, kannte Kaylee, mehr kannte sie nicht, ist Englischlehrerin und musste selbst als das Lexikon in die Hand nehmen, musste gucken, was sind das für Wörter und diese Reime und diese Rhythmik. Und also die ist begeistert davon. Die sagt, solche Dinge kann man manchmal auch wirklich nur im Drogenrausch dann eben texten. Ja.
Ja,
also,
ja.
Da müssen bewusstseinserweiternde Mittel definitiv im Spiel gewesen sein.
Wir wollen niemanden hier zum Drogenrausch verführen.
Nein, nein, definitiv nicht.
Aber es ist Tatsache, dass diese Geschichte in einem solchen entstanden ist. Katharina, Childhood's End ist sicherlich der emotionale Höhepunkt, aber nicht das Ende des Albums. Das Werk endet mit White Feather. Und da finde ich interessant, der Junge zieht da auch die Uniform aus. Er braucht das alles nicht mehr. Keine Uniform, keine Nation, denn er hat sein eigenes Herz gefunden. Was für ein anrührendes Bild zum Schluss. Das nimmt auch Childhood's End nochmal so auf und gibt ihm nochmal so einen Rockschub. Ja. Ne? Das schiebt das nochmal so ganz vorne auf die Bühne.
Wobei ich dann in meinem Spaß schon gesagt habe, Fisch wohl darunter Beweis stellen, dass er rappen kann. Well, I hit the street back in 81. Find a heart and a gutter and a poet's charm. I fell far by kisses and icicle tears. in dem musikalisch auch ganz wenig passiert. Ja. Also der Rest meiner Band mag das gar nicht so, weil da halt Fläche ein bisschen und... Ja. Aber die Leute gehen ab, aber jeder klatscht mit und es schiebt. Halt ja, ja. Ich liebe die Nummer auch. Also für mich so ein richtig guter Abschluss von dem Album. Ja. Auch inhaltlich. Ja. So dieses, auch wieder dieses Bild von der weißen Fahne, die er schwenkt und er schwört und ganz viel drin.
Und er ruht in sich selbst jetzt. Ne? Er braucht all den Popanz nicht mehr, die...
Ich finde es interessant, weil für mich wäre nach Childhood's End eigentlich Schluss gewesen, gefühlt. Ja.
Sagt mein Keyboarder auch. Für ihn ist die Platte da beendet. Ja, also, ja, genau. Da ist er bei dir.
Für mich ist das praktisch das Listening to You aus Tommy. Wir haben aufgelöst. Es ist die Auflösung. Was er hier macht, ist das Ergebnis. Er macht praktisch ein Ist-Gleichzeichen und sagt dann nochmal, das Ergebnis dieses Albums ist... Das Herz, und das Herz kennt keine Nation, es kennt keine Rasse, das Herz hat jeder. Und es ist egal, wo du bist, wie du aussiehst, was du machst. Wir haben alle ein Herz in uns. Und das ist praktisch die universale Aussage. Wir haben alle dieses Herz, wir haben alle das Kind. Mhm. Das steckt in uns. Und das ist das Ist-Gleichzeichen. Im Prinzip sagt er auch so ein bisschen, hör vielleicht manchmal mehr auf dein Herz.
Sehr schön. Nico, was ist für dich das Vermächtnis vom Album?
Ein Album für die Ewigkeit, definitiv. Ja. Also eines der besten Konzeptalben, das nach meinem Dafürhalten je geschrieben wurde, das Marillion von heute auf morgen zu einem Top-Act gemacht hat. Sie waren bei Ruck am Ring dabei. Ich habe sie damals gesehen als Vorband von Queen in Mannheim. Ja. Ich war nur wegen Marillion dort, nicht wegen Freddie Mercury, also jetzt persönliche Anmerkung von mir. Ja. Und sie haben damit einfach einen Meilenstein gesetzt. Ja. Also für mich ist dieses Album, gehört absolut zu meinen Top Ten. Und die Quintessenz aus dem Album für mich persönlich ist einfach, dass ich dieses Kind auch in mir immer weiter leben lassen werde und dass meine Kindheit nie beendet sein wird. Also erst wenn ich wirklich dann mal, hoffentlich in vielen, vielen Jahren nicht mehr da bin.
Der Kollege Johann König hat neulich im Gipfeltreffen so schön gesagt, sein Sohn hätte gesagt, wenn ich erwachsen bin, möchte ich so sein wie Papa, sagt seine Frau. Beides geht nicht. Katharina.
Also mich hat es an mein eigenes inneres Kind wieder erinnert, weil das verliert man ja manchmal. Und manchmal, wenn man so im Alltag drin steckt und wir ja auch so im Job und dann hast du irgendwie noch selbst ein kleines Kind zu Hause, dann verlierst du dein eigenes inneres Kind. Und das hat mich gestern berührt, dass ich sofort wieder bei. Und ich bin so von hinten umarmt worden.
Ach, wie
von
schön.
Meinem eigenen inneren Kind, dass das immer da ist und das dem ich auch gerne ab und zu mal mehr Beachtung schenken möchte. Das habe ich mitgenommen aus diesem Album.
Sehr schönes Schlusswort, das sollten wir alle. Und danke euch erstmal ganz herzlich. Wir haben ja heute schon von viel von der Kindheit berichtet. Was haben wir denn dazu Passendes in der ARD Audiothek im Angebot? Wie wäre es mit Familienangelegenheiten? Family Matters.
Hey, ich bin Verena. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hört doch auch mal in meinen rein. Family Matters heißt der. Da spreche ich mit Familien, die nicht normal sind. Im besten Sinne, weil sie zum Beispiel Polyamor leben, also mit drei Eltern für ihre zwei Kinder. Oder weil zwischen Mama und Papa 30 Jahre Altersunterschied sind. Ich möchte wissen, wie sie damit klarkommen, dass sie nicht den gesellschaftlichen Konventionen entsprechen und mit was für Vorurteilen sie im Alltag deshalb auch konfrontiert werden. Da ist dann bestimmt auch einiges mit dabei, was ihr und ich auch schon mal gedacht haben. Ich freue mich sehr, wenn ihr reinhört. Family Matters alle zwei Wochen, mittwochs in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.